Ich möchte noch wieder Andreas beten, der uns die Predigt hält. Und ich freue mich schon drauf und ich danke dir, Gott, dass du ihn bevollmächtigt hast, dass du ihm etwas aufs Herz gelegt hast, was er uns sagen möchte. Und ich bitte dich, dass du ihm die Freiheit gibst, die Fröhlichkeit und einfach, dass du sein, das Wort, das er ausspricht, mit deiner Kraft, Herr, uns ins Herz legst. Amen.
Amen. Danke. Ja, ihr dürft gerne schon aufschlagen. Markus Kapitel 7 geht es weiter heute in Vers 24. Markus 7, 24. Markus 7, 24. Und er brach auf von dort und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon und trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr und konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Und er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm: Ephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Und sie erstaunten über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Jesus ist unterwegs und in dem Abschnitt heute zieht er in ein Gebiet, das eigentlich nicht direkt zu Israel gehört. Er zieht in das Gebiet, wo die Heiden wohnen. Und Jaron, vielleicht kann ich mal die Karte jetzt an die Wand werfen. Man sieht unten im Süden den See Genezareth und da geht so eine schwarze Linie nach links oben, das ist, wo Tyrus liegt, das ist, wo Jesus in Vers 24 so grob hinreist, das Gebiet Tyrus, Sidon. Und dann in Vers 31 heißt es, er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon, und je nach Übersetzung heißt es, er reiste von Tyrus über Sidon, dann in das Zehn-Stämme-Gebiet, das ist dann die Linie rechts, von da oben wieder nach unten, alles zusammen so 160, 170 Kilometer, die Jesus da in dieser Zeit gereist ist. Und in Vers 24 lesen wir: Und er brach auf von dort, wo er war, am See Genezareth, und begab sich in die Gegend von Tyrus und Sidon. Er ist weggereist, in den Norden, raus aus Galiläa. Wahrscheinlich hat er die Stille gesucht. In den Abschnitten vorher, wir haben immer wieder gelesen, er wollte mit seinen Jüngern sich zurückziehen, und als er am Rückzugsort ankam, waren schon wieder Volksmassen hier. Und in dem Abschnitt hier wird weniger jetzt von den Volksmassen gelesen. Und auch hier heißt es: Und er trat in das Haus, wollte aber nicht, dass es jemand erfuhr. Er wollte alleine sein mit seinen Jüngern. Er wollte sich zurückziehen, aber selbst dort, es hat sich rumgesprochen, irgendjemand hat es mitgekriegt, Jesus ist da, und Eine Frau hat es gehört, Vers 25. Eine Frau hatte von ihm gehört, deren Tochter einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war aber eine Griechin aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Hier kommt eine Frau, die nicht zum Volk Israel gehört. Es wird betont, sie ist eine Griechin, dann wird beschrieben, wo sie geboren ist, wo sie herkommt, und zwar genau aus dem Gebiet zwischen Tyrus und Sidon, das ist das Gebiet von Syrophönizien, dort, wo Jesus jetzt hingekommen war. Sie war eine Heidin, gehörte nicht zum Volk Israel. Vielleicht war sie schon bei ihren Göttern im Tempel, hat dort um Heilung für ihre Tochter gebeten und es hat nichts gebracht. Und jetzt hat sie gehört, Jesus kommt, und im Matthäusevangelium, da spricht sie Jesus an als Sohn Davids. Von daher hat sie eine Ahnung, wer Jesus ist. Dass es der ist, auf den die Juden warten, der Messias der Juden. Und so kommt sie hier zu Jesus und sie bittet ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. Und wie reagiert Jesus? Vers 27. Aber Jesus sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden hinwirft. Ein Bild, das Jesus hier gebraucht, die Kinder, manche Übersetzungen heißt auch Kindlein, die kleinen Kinder, hier ein Bild für Israel. Und die Hunde, hier im Griechischen nicht ein Wort für die Straßenköter, sondern für den Haushund, der zur Familie gehört, der im Haus mitwohnt. Hier ein Bild für die Nationen, für die Heiden. Und was sagt Jesus? Nun, wenn ich eine Mahlzeit für meine Kinder vorbereitet habe, dann nehme ich den Teller nicht stellen unter Tisch am Hund hin, sondern das Essen, das ich für die Kinder vorbereitet habe, das gebe ich den Kindern. Der Hund kriegt was anderes. Nimm an, dass es bei den meisten von euch, die Haustiere haben, genauso ist, dass das Essen, das für die Familie vorbereitet ist, man nicht die Tiere hinstellt. Außer es ist vielleicht ganz misslungen, ich weiß es nicht. Aber ihr seht hier dieses Bild, das Jesus gebraucht. Er sagt, ich bin da für Israel. Ich bin gesandt zum Volk Israel zuerst. Und es ändert sich dann ganz plötzlich nach der Auferstehung. Ja, und jetzt kommt ein Vers, der steht nicht auf der Liste. Der ist mir während der Anbetungszeit eingefallen. Und zwar Matthäus 28, die letzten zwei Verse. Ich schlage es schon selber auf hier. Das ist nach der Auferstehung, direkt vor der Himmelfahrt. Und da gibt Jesus, Vers 19, danke dir, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Plötzlich hier alle Völker im Blick, aber erst nachdem das Erlösungswerk vollbracht war. Noch war die frohe Botschaft nicht fertig. Das Evangelium war nicht komplett, und solange das Evangelium nicht komplett war, war Jesus gesandt zu Israel als der Messias. Und deshalb hat er die Wunder getan, um sich auszuweisen. Durch diese Wunder, die wir heute betrachten, weist er sich aus als der verheißene Messias, als den, auf den Israel wartet. Wenn wir in Epheser 2 schauen, da heißt es, dass die Heiden zu jener Zeit, also vor der Himmelfahrt, vor der Auferstehung, sie waren ausgeschlossen, ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Sie hatten keine Hoffnung, sie waren ohne Gott in der Welt. Und dann Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Das Blut. Und zu der Zeit, als diese syrophönizische Frau kam, war das Blut noch nicht vergossen. Da haben die Heiden noch nicht dazugehört. Das Evangelium war noch nicht komplett. Und deshalb sagt Jesus, im Moment bin ich gesandt zu Israel. Und dann nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, sagt er zu den Jüngern, jetzt geht in alle Welt. Jetzt ist das Evangelium komplett. Jetzt ist die Erlösung vollbracht. Jetzt habe ich eine Botschaft, die nicht nur für Israel gilt, sondern für alle. Aber diese Frau hier, sie will von den Wundern, die gegeben waren als ein Zeichen für Israel, für den Messias, im Alten Testament immer wieder vorausgesagt. Wenn der Messias kommt, der wird diese Zeichen, der wird diese Wunder tun. Von dem möchte die Frau auch was haben. Und sie widerspricht Jesus nicht. Es ist gewaltig, diese Demut, die sie hat. Und irgendwo, vielleicht hat sie mehr verstanden, als man so geschwind denkt. Sie sagt, Vers 28, ja, Herr. Jawohl, so ist es. Das, was für die Kinder ist, stellt man nicht am Hund hin. Aber, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brosamen der Kinder. Das, was vom Tisch runterfällt, da sitzt der Hund und schlägt das auf, was abfällt, was runterfällt. Vielleicht schiebt ein Kind auch mal was runter, was nicht mag. Aber sie nimmt das Bild auf und sagt, jawohl, so ist es. Du bist zu Israel gesandt und Israel hat das Anrecht auf die Wunder. Für Israel sind die Wunder verheißen. Aber das, was abfällt, der Überrest, das, was übrig bleibt, mehr will ich ja gar nicht. Ich will nicht das, was für Israel vorbereitet ist. Ich finde es gewaltig, diese Demut von der Frau. Wie sie nicht was will, was ihr nicht zusteht, sondern sie sagt einfach zu Jesus, gib mir einfach das, was übrig bleibt, vom Rest, gib mir was ab. Und ich denke, das darf unsere Herzenshaltung als aus den Nationen sein. Im Alten Testament, das ist schon immer wieder angeführt, dass es Gott die ganze Welt im Blick hat. Und eigentlich war ja Israel das Volk, das das Evangelium in die Welt hätte bringen sollen. Aber immer wieder kommt es, nochmal kurz auch Römer 1, 16, wo Paulus schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und auch hier wieder, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Es wird immer wieder betont, Juden zuerst, sie sind das auserwählte Volk, und dann für den Rest, für die Griechen, für die Heiden, für die, die nicht zu Israel gehören. Und diese Frau, die sagt, jawohl, stehe ich dazu. Und wie reagiert Jesus auf ihre Demut, auf ihre Antwort? Er spricht zu ihr, um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. In Jakobus 4, Vers 6 schreibt der Apostel Jakobus, das habe ich mal nicht rausgeschrieben, Jakobus 4, 6, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das sehen wir hier bei der Frau. Sie kommt in Demut, ohne große Forderungen, und Jesus erfüllt ihren Wunsch. Und ich denke, er wollte das schon von Anfang an. Aber er wollte hier auch seine Jünger, er ist ja zurückgezogen, Zeit mit den Jüngern, ihnen zu zeigen, was seine Mission ist. Und dann aber auch zu zeigen, dass eine Frau, eine Griechin und eine Syrophönizierin vor den Juden das absolute No-Go, das absolute, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben. Die sind noch schlimmer wie die Samariter. Und Jesus nimmt die Frau an. Im Matthäus-Evangelium wird das auch berichtet. Da ist der Fokus mehr auf der Jünger, wie die reagieren. Und die sagen zu Jesus, schick sie doch weg, dass sie ruhig ist. Aber Jesus, er nimmt sie an, er hört sie an und er heilt ihre Tochter. Und in Vers 30, als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Gewaltig. Jesus musste nicht einmal hingehen, er musste keine Hand auflegen, er musste mit dem Dämon nicht reden. Er hat einfach zu der Frau gesagt, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es Tatsache. Es ist wie bei der Schöpfung. Gott spricht und es passiert. Jesus sagt, er ist ausgefahren und dann ist er ausgefahren. So wie er, ich weiß nicht, ob er euch erinnert, an dem Feigenbaum vorbeigeht. Er sucht Feigen und er findet keine. Und dann sagt er, von dir isst niemand mehr. Und als sie zurückkommen, sagen die Jünger, Herr, guck, der Feigenbaum, er ist verdorrt. Da sehen wir die Macht, die in Jesu Wort liegt. Er sagt was und was er sagt, ist Realität. Das ist Tatsache. Das passiert. Und dann reist Jesus weiter. Vielleicht nochmal kurz die Karte. dass wir es uns ein bisschen nochmal verdeutlichen können. Also er ist jetzt irgendwo an dem unteren linken Punkt, vielleicht ein bisschen oberhalb, vielleicht inzwischen schon in Tyrus angekommen, das ist der obere linke Punkt. Und jetzt reist er runter, er verließ das Gebiet von Tyrus und Sidon wieder und begab sich zum See von Galiläa, mitten durch das Gebiet der 10 Städte, das ist am Ostufer vom See Genezareth. Und vor ein paar Wochen waren wir hier schon mal am Ostufer vom See Genezareth, da hat der Simon gepredigt. Ihr erinnert euch dran an diesen Mann, der besessen war von einem bösen Geist und der in den Gräbern gewohnt hat und wo Jesus den befreit hat. Die Geister, die Dämonen sind in die Schweine gefahren, die haben sich dann den Abhang runtergestürzt. Das ist in dieser Region auch passiert. Und dieser Mann wollte mit Jesus mit, sagt, nimm mich mit in deinem Schiff auf die andere Seite, ich will bei dir bleiben. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, nein, sondern erzähl deiner Familie in deinem Bekanntenkreis, was Gott an dir getan hat. Und jetzt kommt Jesus zurück in dieses Gebiet, wo dieser Mann evangelisiert hat, wo er von Jesus weitergesagt hat. Und was passiert dann in Vers 32? Und sie brachten einen Tauben zu ihm, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzulegen. Die Menschen haben inzwischen gewusst, wer Jesus ist. Damals, was Simon predigt hat, haben sie ihn weggeschickt. Sie wollten ihn nicht. Aber jetzt gab es Menschen, die haben ihn gesucht. Und hier sind welche, wird nicht gesagt, wer. Sind es Freunde, Verwandte, Bekannte? Auf alle Fälle Leute, die davon gehört haben, Jesus ist da und Jesus kann Kranke gesund machen. Er kann Menschen mit Behinderung heilen. Und hier war einer, der war taub, hat nichts gehört und er konnte kaum reden, wahrscheinlich nur lallen. Wenn er von Geburt an taub war, dann hat er das Reden nicht gelernt, weil er ja nichts hört. Er konnte die Worte nicht lernen, er hat nichts verstanden. Von daher konnte er auch nicht reden. Und sie baten ihm, die Hand aufzulegen. Was ein Zeichen war, ihn zu segnen, ihn zu heilen. Und was macht Jesus? Er legt ihm nicht die Hand auf und heilt ihn direkt, sondern er geht auf seine Not ein. Jesus kann ja nicht sagen, willst du geheilt werden? Er versteht, er hört ja nichts. Er kann auch nicht antworten. Und was macht Jesus? Er gebraucht Zeichensprache. In Vers 33, und er nahm ihn beiseite, weg von der Volksmenge, legte seine Finger in seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sprach zu ihm, Ephata, das heißt, tu dich auf. Jesus nimmt ihn weg von der Masse, für sich allein, vielleicht sind die Jünger, ein paar andere noch, die Freunde vielleicht, oder die, die ihn gebracht haben, dabei gestanden. Er legt ihm die Finger in die Ohren, so, ist das dein Problem? Dann spuckt er vielleicht auf die Hand, tippt ihm auf die Zunge und da hast du auch ein Problem. Er kann ja nicht anders mit ihm kommunizieren. Aber für den Mensch mit Behinderung hier ist es klar, was Jesus vorhat, was er will und was es geht. Ja, Jesus hat es kapiert, was mein Problem ist. Und dann blickt Jesus auf zum Himmel, er seufzt, ein Seufzer ist ja manchmal auch sichtbar. Vielleicht auch als Zeichen für den Kranken hier, dass Jesus mitleidet. Vielleicht auch ein Seufzer zum Vater, Herr, was hat die Sünde doch angerichtet in der Welt? Wir wissen es nicht genau, aber Jesu Mitleid. Immer wieder gibt es auch Stellen, wo davon gesprochen wird, dass Jesus seufzt, dass er mitleidet, dass er bewegt ist. Und dann spricht er auf Aramäisch, Ephata. Das war die Umgangssprache, das war die Muttersprache von Jesus, Aramäisch. Und es ist interessant, dass Markus hier das aramäische Wort aufschreibt. Das ist ein Wort, das Jesus sagt. Auf Deutsch übersetzt sind es dann drei Worte, tu dich auf. Markus übersetzt das hier für seine griechischsprachigen Leser, die kein Aramäisch können. Deshalb, im Originaltext ist es dann auf Griechisch übersetzt vom Aramäisch. Was auch ein Zeichen ist, dass das Markus-Evangelium von Menschen geschrieben sind, die kein Jüdisch und Aramäisch konnten, also kein Hebräisch. Dass es für die Heiden geschrieben ist, für uns auch. Bewusst schon die Leserschaft, vielleicht sogar die Gemeinde in Rom, wo Juden und Heiden gemischt zusammen waren. Aber ganz bewusst geschrieben von Menschen, die sich mit der jüdisch-hebräischen Sprache und Tradition nicht auskannten. Und Jesus sagt, tu dich auf, Ephata. Und sogleich wurde seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst und er redete richtig. Jetzt hat er nicht mehr nur gelallt, sondern richtig gesprochen. Aber hier ist ganz viel passiert. Zum einen das Körperliche, die Ohren, was auch immer kaputt war, wurde geheilt. Er konnte was hören. Nicht nur Menschen reden, auch Vögel pfeifen und singen und Menschen, alles. Plötzlich konnte er alles hören. Und vielleicht war er ein Defekt an der Zunge oder am Mund. Auf alle Fälle, er konnte reden. Aber stellt euch vor, jemand, der viele Jahre nichts gehört hat, nicht reden konnte, selbst wenn er jetzt hört, der versteht die Worte ja nicht, er kennt sie ja nicht. Der braucht zuerst eine Sprachschule und einen Logopäde. Aber hier, Jesus hat ihn komplett geheilt. Die Worte waren alle im Kopf da, im Gehirn. Die waren gespeichert. Wenn jemand ein Wort gesagt hat, dann hat er verstanden, was der meint. Und er wusste, was er reden muss und was die Worte bedeuten. Also das ist noch viel mehr wie nur eine physische Heilung vom Körper, sondern alles, was im Gehirn zum Reden und Hören dazugehört, hat Jesus komplette Wortschatz, boing, genial, voll gewaltig. Einfach toll, was Jesus kann. Und einfach als Zeichen, er ist der Messias. Und ist uns das bewusst, wer Jesus ist? Die Evangelien sind uns aufgeschrieben, um Jesus kennenzulernen. Und ich habe so beim Durchlesen in der letzten Woche gedacht, wie war das wohl für die ersten Leser? Vielleicht die Gläubigen in Rom, sie hatten manches von Jesus gewusst. Und jetzt kommt das Evangelium, Markus schreibt es auf und vielleicht wird es im Gottesdienst gelesen. Ich habe mich schlau gemacht, um das Markus-Evangelium laut vorzulesen, braucht man 1 bis 1,5 Stunden, je nachdem, wie schnell der Leser ist. Ja, vielleicht wäre das mal für uns was, ein Gottesdienst, wo wir nur uns ein Evangelium anhören. Auf alle Fälle, was muss das für die Gläubigen genau gewesen sein, als sie das erste Mal dieses gehört haben? Wir, viele von uns, haben die Bibel von klein auf vielleicht schon mitgekriegt, oder schon viele, viele Jahre, ist uns vieles bekannt, aber so das, wow, ja, das ist Jesus, so ist er, das kann er, das macht er, er ist wirklich Gott. Ich komme beim Markus-Evangelium immer wieder auf der erste Vers. Ich denke, das wird wahrscheinlich bei jeder Predigt passieren. Da heißt es, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Darum geht es an Markus. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus. Er ist der Retter, der Messias, der Sohn Gottes. Und das kommt auch hier wieder raus. Niemand anders kann es machen. Kein heidnischer Gott konnte das vollbringen. Und Jesus, er spricht ein Wort, Ephata, und der Mann ist komplett geheilt. Alles da, was er braucht zum Reden und Hören. Wie bei der Schöpfung. Wo Gott spricht und es geschieht, es ist da. Vers 36, erstaunlich. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Jetzt hat er ihm gerade den Mund aufgemacht und jetzt sagt er zu ihm, sag's niemand, sei ruhig. Aber die Menschen haben sich nicht an Jesu Vorgabe gehalten. Aber je mehr er es ihnen gebot, desto mehr machten sie es bekannt. Sie haben einfach erzählt. Sie konnten nicht ruhig sein von dem, was Jesus getan hat, was sie da erlebt haben. An der Stelle heißt es, wessen Herz voll ist, dem geht der Mund über. Ich weiß nicht genau, warum Jesus nicht wollte, dass es weitergesagt wird. Aber ich denke, es hängt ein Stück mit dem zusammen, dass das Evangelium noch nicht komplett war. Dass die Auferstehung noch nicht geschehen war. Sein Blut war noch nicht vergossen. Die Botschaft für die Heiden war noch nicht da. Evangelium war noch nicht. Gab noch kein Evangelium. Es gab zwar körperliche Heilung, aber selbst dieser Mann, der sich riesig gefreut hat, dass er reden und hören konnte, wenn er gestorben wäre, ohne Jesus, wäre er in die Hölle gekommen. Genauso die syrophönizische Frau. Die Rettung durch Jesus war noch nicht komplett. Ich meine, es ist wie im Alten Testament. Die Leute wurden auch durch Glauben gerettet. Aber in die Zukunft, auf Jesus hin. Und jetzt war Jesus da, aber das Erlösungswerk noch nicht komplett. Und ich denke, dass das ein Stück weit das war. Jesus wollte nicht als wie es an einer anderen Stelle, dann kommt Brotkönig verherrlicht worden oder der Wundertäter, sondern er ist gekommen, um sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele. Das war das Anliegen. Das war das, was wirklich zählt. Und wenn Jesus alle Kranke gesund machen wird heute, die würden trotzdem in die Hölle kommen. Es geht darum, dass Menschen errettet werden für Ewigkeit, dass sie Vergebung finden, dass sie ewiges Leben finden. Was bringt es, wenn du, sagt Jesus, mit gesunden Beinen in die Hölle läufst, besser du haust dir ein Bein ab und kommst ohne Bein in den Himmel. Also lieber beeinträchtigt, lieber krank und in den Himmel, als gesund in die Hölle. Und ich denke, das steckt da hier alles mit drin. Jesus möchte Menschen die Erlösung für die Ewigkeit finden bei ihm. Und nicht Menschen, die einfach nur Heilung für ihren Körper finden. Die Heilung für den Körper war unheimlich notwendig hier, weil es das Zeichen des Messias war. Sonst würde man ja gar nicht wissen, dass Jesus Gott ist. Wir würden gar nicht wissen, wer er ist, dass er der Heiland ist, dass er der von Gott Gesandte ist, dass er der Messias ist. Deshalb musste er die Wunder tun. Aber es ging Jesus um viel mehr. Er wollte das Herz der Menschen. Er wollte sie retten für die Ewigkeit. Aber die Menschen, sie haben es weiter erzählt. Sie konnten nicht ruhig sein. Und ich denke, uns wäre es genauso gegangen, wenn uns sowas passiert wäre. Ja, da kann man ja nicht ruhig sein. Das muss man erzählen. Mir geht es manchmal so, wenn ich einen Tag am Computer sitze und irgendwas nicht läuft und dann irgendwann findet man den Knopf oder man betet nochmal und probiert es nochmal und dann plötzlich geht es. Klar, dann sage ich zu meinem Kollegen, hey Johannes, es klappt, es läuft. Cool, es hat funktioniert. Und genauso hier, sie erstaunten über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Taubenmacht der Hören und die Sprachlosen reden. Die Menschen sind zutiefst erstaunt, weil das kannten sie nicht. Sie haben es gehofft, sie haben den Kranken gebracht, aber dass es dann wirklich komplett geheilt, wow, er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Und es ist eine, denke ich, nicht von ungefähr was, wie Markus das ja aufschreibt, wenn man Jesaja 35,5 schauen, da steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet worden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Das ist eine Voraussage auf den Messias. Und ich glaube, selbst die Heiden hier haben doch was mitgekriegt vom Alten Testament. Sie sagen, Mensch, er hat alles wohl gemacht. Das erinnert an die Schöpfung, es war alles sehr gut. Was Jesus anpackt, das ist sehr gut, das ist perfekt. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Jawohl, das muss der Messias sein. Das muss der Retter sein. Das muss der sein, der verheißen ist. Diese Frau, die zu Jesus kam, sie kam in Demut und sie war mit den Brocken zufrieden. Ist das auch unsere Einstellung, dass wir zu Jesus kommen und dankbar sind, auch wenn er uns nur die Brocken gibt? Sag, jawohl, Herr, dass wir überhaupt was kriegen, ist Gnade. Wir haben nichts verdient und steht nichts zu. Die Erlösung ist Gnade und alles, was mitkommt, auch noch. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht. Und Jesus, er sieht diesen Mann in seine Bedürfnisse, er nimmt ihn zur Seite, benutzt die Zeichensprache, nimmt sich seiner an, er heilt ihn und hat noch viel mehr vor. Die komplette Heilung, das ganze Evangelium soll verkündigt werden. Zu uns sagt Jesus nicht, seid ruhig, erzählt es nicht weiter. Für uns gilt der Missionsbefehl. Geht hin, verkündigt, sagt es alle Völker. Vorher Matthäus 28 angeschaut gehabt. Geht raus und das ist unser Auftrag. Vielleicht gibt es jemanden, den du heute Mittag triffst oder morgen. Erzähl ihm diese zwei Geschichten. Erzähl ihm, wer Jesus ist, sag ihm, du, ich kenne jemand und ich möchte dir Geschichte von dem erzählen. Der ist so und so. Und ich habe ihn auch in meinem Leben erlebt. Er heilt nicht nur Kranke, sondern er hat mir meine Schuld weggenommen. Die Last ist weg. Ich habe Frieden im Herz. Ich habe Vergebung. Und ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich heute sterbe. ich heute einen Herzinfarkt habe oder wenn ein Auto über mich fährt oder sonst was passiert, ich werde bei ihm sein. Ich habe eine Zukunft, ich habe Hoffnung, ich habe Freude in meinem Leben. Lasst uns nicht schweigen von dem, wer Jesus ist. Doch vielleicht gibt es jemanden, den wir einladen könnten, sagen, du, komm doch, wir lesen zusammen das Markus-Evangelium, damit du kennenlernst, wer Jesus ist. Ja, lasst uns beten, dass Gott diese Botschaft rausträgt. Herr Jesus, danke, dass es ganz klar und eindeutig bist, wer du bist. Du bist der Messias, du bist der Retter, der Löser, der Sohn des lebendigen Gottes. Und du bist gekommen, nicht nur dein Volk Israel zu retten, sondern auch uns, die Nationen. Und wir preisen und danken dir dafür. Herr, wir haben es nicht verdient. Und doch, in deiner Gnade und Barmherzigkeit ist das Evangelium zu uns nach Deutschland gekommen. Wir haben es gehört. Und Herr, es ist unser Anliegen, dass wir nicht schweigen. Dass es uns so geht, wie diesem Taubstummen, den du geheilt hast, und den anderen, die davon gehört haben, dass wir weitererzählen, wer du bist. Herr, du die Türen auf zu den Menschen und zum Bekanntenkreis. Herr, dass sie dein Wort lesen, dass wir mit ihnen dein Wort lesen, damit sie dich kennenlernen, damit sie erfahren, wer du bist. Geh du mit uns in diese Woche und bitten dich, dass du das, was in deinem Wort steht, wer du bist, dass wir das nicht vergessen. Amen.